Jahr und die 44. Folge des Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Alle vier sind wieder beisammen, jeder wieder bei sich zu Hause und das heißt, der Jan sitzt in München.
Hallo zusammen.
Der Tim sitzt in Berlin.
Schönen guten Abend.
Und der Moritz in Köln.
Guten Abend.
Ganz genauso wie ich, der Lukas. Und ja, Fortuna ist gut ins neue Jahr gestartet. Darüber wollen wir auf jeden Fall reden. Mit dem gestrigen 2:1-Sieg gegen Paderborn sieht seine Tabelle auf jeden Fall weiterhin richtig gut aus. Aber vorher kommen wir, glaube ich, leider nicht umhin, noch über das fiese Pokal aus in Essen ganz kurz vor Weihnachten zu sprechen. Und bevor wir das tun, noch ein ganz kleiner Blick auf ein paar Personalien. Ja, zum einen wird die Fortuna erstmal nicht auf Kuba Piotrowski zurückgreifen können, der sich zwischen den Weihnachtstagen mit Covid angesteckt hat. Dann hat die RP heute zu berichten gewusst, dass sich anscheinend bei einer bestimmten Anzahl von Spielen, die wohl sogar im Januar theoretisch noch zu erreichen wären, der Vertrag von Alfredo Morales, der ja am Saisonende ausläuft, sich automatisch verlängern würde. Auf jeden Fall mal eine Personalie, wo man in den nächsten Spielen ein Auge drauf halten kann. Also mir war das auf jeden Fall nicht bewusst mit dieser Klausel. Und ja, dann wurde ja noch mit ganz, ganz viel Ohio und Brimborium die Vertragsverlängerung des 16-jährigen Jugendspielers Daniel Bunk verkündet, wohl ja vermutlich der talentierteste, den man bei Fortuna so in der Akademie hat, aber die Art und Weise, wie das verlautbart wurde, war schon ein bisschen komisch, oder Jan?
Ja, das ist, glaube ich, der neueste Trend von Profivereinen, dass halt 16-jährige Kinder sehr prominent verlängert oder halt als Spieler hineingenommen werden in Kadersituationen. Also es war jetzt nicht ganz so krass wie bei Moukoko bei Borussia Dortmund, aber irgendwie, seit wann ist das denn eigentlich so, dass Jugendliche, die Vertragsverlängerung von Jugendlichen so hoch präsentiert werden? Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, wie es aktuell im Fußball aussieht und dass halt die Abmachung, die es mal gab, die dann diverse Vereine gebrochen haben, dass man nicht in den Jugendabteilungen der benachbarten Profivereine rumwildert, dass das schon lange nicht mehr Praxis ist und dass jetzt jeder irgendwie beim anderen guckt, wen man da noch verpflichten kann und dass dann der Druck von oben aus der ersten Liga, von den arrivierten Vereinen, der natürlich gerade in Nordrhein-Westfalen und Rheinland besonders stark ist, auf Vereine wie Fortuna Düsseldorf, dazu führt, dass man dann halt Spieler, die wahrscheinlich talentiert sind und denen man nur das Beste hoffen kann, aber die halt einfach 16 Jahre alt sind, so prominent dahingesetzt werden, wo man denkt, naja, wem nützt das was? Eigentlich niemandem. Der Junge soll sich halt vernünftig entwickeln können und in Ruhe entwickeln können. Und allein, dass wir das jetzt hier zum Thema machen, da machen wir uns ja jetzt auch zu Komplizen dieser ganzen elendigen Veranstaltung.
Ja, ich glaube, dass das so prominent dargestellt wird, weil man eben genau das, was du angesprochen hast, weil man halt in der Vergangenheit sich immer wieder vor der Situation gesehen hat, dass die Jugendspieler halt woanders hingegangen sind, nach Gladbach oder nach Köln oder nach Dortmund oder so.
Oder Leverkusen vor allen Dingen auch.
Oder Leverkusen, genau. Und ja, ich meine, das wird ja jetzt auch die ganze Zeit, das Nachwuchsleistungszentrum wird ja auch wahrscheinlich nicht zu Unrecht auch die ganze Zeit gelobt und da gibt es ja jetzt auch im aktuellen Kader schon Erfreuliches und so und ich glaube, dass das soll auch einfach so ein Zeichen an sich selbst. Fortuna schickt ein Zeichen an sich selbst.
Ja, wir sind da ja auch von der anderen Warte raus übrigens nicht so ganz unschuldig daran, dass sowas dann irgendwie so krass verkündet wird, weil das ist ja wahrscheinlich jetzt wirklich das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass Fortuna halt so einen Nachwuchsspieler halt irgendwie halten kann. Und ja, natürlich sorgt das halt irgendwie auch für Jobsicherheit halt irgendwie bei den Sportvorständen, wenn man sich halt da das Nachwuchszentrum und die Nachwuchsförderung irgendwie auf die Fahne schreibt als Agenda. Und ja, wenn man halt sagt, dass man das fördern möchte auf der Mitgliederversammlung und oder halt auch generell in den Medien, ja, dann kriegt man natürlich auch immer viel, viel Rückhalt von den Fans, Bestätigung und so weiter. Und ich meine, wir müssen uns ja auch mal überlegen, wie sehr wir das dann halt feiern, wenn halt wieder jemand durch die Akademie halt irgendwie nach oben kommt, ne, wie jetzt zum Beispiel mit Shinta Appelkamp und so. Irgendwie so einem Spieler fliegen ja dann logischerweise auch immer irgendwie mehr die Herzen von uns zu, als halt wie vielleicht jemand anderem, der ja genauso gut spielen würde. Selben Alters. Okay, aber ich glaube, wir müssen da jetzt sonst gar nicht mehr so weit drauf eingehen. Von meiner Seite aus haben wir das jetzt eigentlich schon relativ erschöpfend besprochen. Ja, haben dem jetzt auf jeden Fall eh schon wieder sehr, sehr viel Zeit gewidmet, wie du schon eben gesagt hast. Und,
wirklich Wahnsinn.
Jetzt sollten wir intensiver ausdiskutieren.
Ja. Genau. Sehr kontrovers auf jeden Fall auch.
Welche Position spielt er denn eigentlich? Okay, nee, machen wir weiter.
Ja, und deswegen fürchte ich, dass uns jetzt nichts mehr anderes übrig bleibt, als jetzt halt nochmal in aller gebotenen Kürze, aber doch ausführlich genug, um es abschließen zu können, um es verarbeiten zu können, auf das Pokalspiel vom Tag vor Heiligabend zu schauen, wo die Fortuna bei Rot-Weiß Essen mit 3-2 verliert und damit zum zweiten Mal in einem Jahr gegen einen Viertligisten aus dem DFB-Pokal ausscheidet. Ja, ich hatte das eigentlich mittlerweile ganz gut verlenkt. Ich merke jetzt gerade, wo ich das anspreche, wie es wieder so ein bisschen in mir brodelt. Wie habt ihr das denn so verarbeitet, Moritz?
Ja, also ich habe mich so voll an unsere, wir haben ja diese Spitzenteam-Diskussion ein bisschen ironisch, aber geführt. Und ich hatte ja gesagt, also da muss man leider ja mindestens noch warten, wie das ist gegen Spitzenteams und so. Es gehört aber auch zu so einem Rundum-Spitzenteam, dass man sich halt nicht von einem Viertligisten zweimal im Jahr rausschmeißen lässt. Also ich weiß, es ist, man kann irgendwie sagen, das ist Fortuna-like, aber es gibt so Sachen, die haben dann einfach auch keinen Charme. So, es gibt ja charmante Fortuna-Sachen, wie so ein irgendwie, also wie fast dieser Abstieg ja doch irgendwie charmant war in seiner Unnötigkeit und so, aber sowas ist halt einfach sowas von Kacke. Also da, ja.
Ja, ich glaube, mich würde eigentlich jetzt auch nochmal ganz besonders interessieren, wie du das empfindest, Tim, oder wie sehr das jetzt an dir über die Weihnachtstage genagt hat. Weil ich meine mich zu erinnern, dass wir, als wir über das Pokalaus gegen Saarbrücken gesprochen haben, dass wir da irgendwie am meisten auseinandergelegen haben in der Bewertung davon, weil irgendwie meine Position war ja wie so ein bisschen, dass halt für mich irgendwie, weil man ja gegen Saarbrücken im Viertelfinale halt wirklich relativ kurz davor stand, halt diese Möglichkeit zu haben, eventuell nochmal nach Berlin zu fahren, dass halt so ein Erlebnis für mich halt irgendwie höher stehen würde als, ich glaube, damals habe ich gesagt, als der Klassenerhalt. Oder als ein paar Jahre Bundesliga oder so. Und ich glaube, du hattest da irgendwie eine etwas andere Meinung.
Ja, also ich stehe voll dazu, dass meine Meinung damals war, dass der Klassenerhalt höher wiegt als vielleicht die Fahrt nach Berlin. Aber natürlich nur, wenn man in Berlin dann verliert. Aber ich glaube, so war es auch damals besprochen worden. Wenn man natürlich den Pokal gewinnt, dann steht ein Titel natürlich über allem.
Außerdem hast du es ja nicht so weit nach Berlin.
Ja, also mittlerweile muss man ja einfach mal gucken, ob es nächstes Jahr vielleicht wieder nach Berlin geht, aber dazu vielleicht später. Ich würde das jetzt allerdings doch, also das hat mich schon mehr getroffen, aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, dass ich halt sage, durch Corona wären die finanziellen Einnahmen einfach momentan so viel wichtiger gewesen, als man vielleicht beim Saarbrücken-Spiel noch gedacht hat. Man hätte vielleicht nicht gedacht, dass ein ganzes Jahr, also ich hätte es damals nicht gedacht, dass so lange Geisterspiele sind und alles in so eine Schieflage gerät. Aus dem einen Grund und aus dem anderen Grund einfach, ja, es war halt gegen Rot-Weiß Essen so, ne? Man hat halt eine gewisse Rivalität. Und das war schon bitter, kurz vor Weihnachten. Und ich stimme dir vollkommen zu, Moritz. Dieses charmante, verklärte, ach, das ist halt unsere Fortuna. Nee, das war einfach nur zum Kotzen. Und ich habe mich echt gefreut, dass danach erstmal 10 Tage Ruhe war.
Ja, ich meine, das ist danach ja auch sehr stark auf Uwe Rösler zurückgefallen, diese Niederlage. Mhm. Und ja, was du sagst, Tim, diese finanziellen Aspekte sind halt, wir hatten das ja vorher schon vor der Weihnachtsausgabe, ja, so eine Berlin-Fahrt ist halt in Corona-Zeiten eigentlich gar nicht so geil, sondern wäre vielleicht sogar schmerzhafter als alles andere. Mhm. Das ist tatsächlich ein sehr wirtschaftlicher Grund und ja, gegen Essen verlieren. Rösler dann in der Kritik, weil er gewechselt hat. Mhm. Wechseln musste auch, also einer der Schwachstellenspieler, den ich jetzt da ausmachen würde, war halt der Rechtsverteidiger Jean Zimmer, der halt komplett neben sich steht seit mehreren Wochen schon und ja, da gab es aber auch keine andere Alternative. Bei anderen war es schon ein Wechsel und eine Aufstellung, die vielleicht nicht unbedingt notwendig war, die sich dann gerecht hat. Aber es war halt auch so ein komisches Spiel. Also jetzt, wir wollen nicht ins Detail gehen, aber so nach den ersten 10 Minuten, Viertelstunde habe ich eigentlich gedacht, ja, passt eigentlich. Sieht eigentlich ganz gut aus, was die Fortuna da macht. Und dann kam halt aus dem Nichts dieses 1:0, wo dann schon ein bisschen die O-O-O-Glocken läuteten. Und ich dachte, naja, da tut, wenn man so ein Ding dann kassiert durch einen Torwartfehler, der Torwart war ausgewechselt worden, ob das eine Not tat, ist auch zu diskutieren. Ich frage mich halt bei sowas, und das weiß nicht, ob das einer von euch beantworten kann oder ob das beantwortet worden ist, wie inwiefern Rösler solche Entscheidungen quasi ja den Pokal etwas weniger wichtig zu nehmen als die Liga, so wirkte das mit den Wechseln und mit dem, dass man Kutris ein bisschen Spielpraxis gibt, dass man Wolf Spielpraxis gibt und so weiter. Wird das eigentlich, wie diskutiert er das mit innerhalb des Vereins? Also wenn wir, Lou hat eben schon vom Sportvorstand gesprochen, das Schöne ist, dass die Fortuna ja nicht nur einen Sportvorstand, sondern auch einen Fußballvorstand hat, wird das eigentlich da diskutiert? Also besprechen die das und sagen, naja, ich würde jetzt hier mal ein bisschen, naja, rotieren ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ein bisschen wechseln. Wie steht ihr dazu? Und wird dann gesagt, ja, es passt schon. Ich weiß es halt nicht, weil darüber wird wahrscheinlich schon intern auch gesprochen worden sein in den wöchentlichen Runden, die ja haben.
Ja, stimmt. Rösler und ja, darauf wurde sehr eindringlich hingewiesen, wie oft man seinem Austausch steht. Und wenn man dann darüber nicht redet, das wäre schon ein bisschen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Natürlich, das wurde wahrscheinlich schon so ausgesprochen, obwohl die Aufstellung am Ende, also dass man so ein paar dass man die Mannschaft, die vorher 3 Spiele am Stück da noch gewonnen hatte, das 4. Mal noch spielen lässt und dann gezwungen ist, im Pokal vielleicht mal ein bisschen Abstriche zu machen. Ich denke mal, da wird einem Rösler auch nicht reingeredet.
Ich glaube, dass das ja sowieso, dass solche Entscheidungen, wenn es dann um so ein Spiel geht, dass da ja sowieso, glaube ich, ganz, ganz viel im Team entschieden wird, weil das weniger vielleicht mit den Sport- und Fußballvorständen. Ja. Das natürlich auch, gerade wenn es um so eine Einbindung von Leuten wie Kutris geht, wird da sicherlich auch mal drüber geredet werden, bin ich mir ziemlich sicher. Aber vor allen Dingen denke ich mal, dass es da halt um so Sachen geht, wie dass man beim Training halt dann irgendwie die Blutwerte nimmt und so weiter, ne, und halt guckt, Stichwort Belastungssteuerung, wer könnte eine Pause brauchen, wer ist komplett durch, wer hat vor den letzten Spielen wie viele Schmerzmittel gefressen und so weiter. es ist halt, ja, so ist es halt, ne? Es ist halt irgendwie Fußball leider. Und ich glaube, dass vor allen Dingen halt irgendwie auch anhand von solchen Werten dann halt irgendwie auch sowas entschieden wird. Ja, und von daher finde ich es irgendwie auch gar nicht so, so unverständlich, dass da halt irgendwie, also wie dann halt irgendwie zum Spielbeginn halt aufgestellt wurde, was ich halt irgendwie eher bedenklicher fand, wie dann halt später gewechselt wurde und ja, und was mich wirklich richtig überrascht hat, das hattest du ja auch schon ein bisschen angesprochen, Jan, war halt, dass dass Kastenmeier nicht gespielt hat. Das war für mich ein ganz, ganz klares Zeichen, dass man halt irgendwie den Pokal nicht so wichtig nimmt, dass man halt diese 700.000, die es halt fürs Weiterkommen Cash auf die Kralle gegeben hätte, dass man die halt anscheinend nicht als wichtig genug angesehen hat, weil ich meine, Wolf hatte gerade erst ein Spiel bekommen, so Kastenmeier ist einer der absoluten Top-Torhüter der zweiten Liga, ein kompletter Rückhalt, unglaublich wichtig fürs Spiel. So, und das habe ich überhaupt nicht verstanden und hat sich dann ja irgendwie auch ja, sagt sich natürlich dann im Nachhinein immer leicht, aber hat sich dann ja auch echt gerecht, dadurch, dass ja, Wolf halt irgendwie eigentlich bei den ersten beiden Gegentoren richtig schlecht aussieht und irgendwie auch beim dritten eigentlich fast ein bisschen, weiß ich nicht, ich das halt komisch finde, dass er da so sein Rauslaufen ein bisschen abbricht. Also,
ja, kein Geschenk. Ja, es sagt sich halt im Nachhinein leicht, aber klar, dadurch hat man auf jeden Fall Wolf auch nicht gestärkt.
Nee, aber ich glaube, man hat sich da beeinflussen lassen, so von außen oder auch von innen, weil Wolf eben dieses eine Spiel für den gesperrten Kasten mal gemacht hat und das hat er sehr souverän gemacht und dann wurde ja irgendwie das natürlich erstmal von außen vor allem so diese Torwart-Diskussion plötzlich wieder neu entfacht, so ist jetzt Wolf die neue Nummer 1 und es wurde ja auch also von diversen Medien aufgegriffen und auch bei Twitter, dass dann irgendwie immer geschrieben wird, ja, und vielleicht sollte man doch mal zurück zu Rafa Wolf und so, weil er halt ein sehr gutes Spiel gemacht hat, indem er das, was er zu tun hatte, sehr, sehr gut gemacht hat und auch eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat. Und das glaube ich aber bei anderen Wechseln auch, dass es dann sowas ist von wegen, ja, der ist ja schon ein verdienter Spieler und der hat schon auch seine Leistung gebracht. Und der war jetzt vorher auch nicht als Patzerkönig bekannt. So, ne? Und ja, dass man dann sowas im Sinne der Kaderhygiene, der Stimmungshygiene dann auch macht, wo man dann sagt, ja, da müssen wir jetzt drüber nachdenken, sodass er den Wolf nicht völlig demoralisierst, der macht ein gutes Spiel und dann sagst du sofort, ja, das war's jetzt aber wieder, sondern du sagst dann, nee, der Kastenmeier bleibt, aber du kannst halt im DFB-Pokal spielen. Und also ich glaube, dass das solche Entscheidungen sind und nicht die Entscheidung, ich glaube, für den Abend ist der bessere Torhüter Rafael Wolf.
So. Ja, aber das spricht ja für Lou.
Genau.
Dass halt dieser Pokal passiert. Nicht so wichtig ist, sondern dass du halt irgendwelche Seitenschauplätze aufmachst. Weil wenn es darum geht, dass du halt irgendwie die Mannschaft irgendwie oder einen Spieler in dieser Mannschaft. Ich glaube nicht mal, dass Wolf vor der Saison schon, aber im Laufe der Saison halt schon gedacht hat, okay, Kastenmeier, ist ja auch nicht, dass du keine Argumente auf der Hand gehabt hättest als Trainer. Ja. Du hast halt einfach, guck dir mal an, wie der gespielt hat die letzten Wochen.
Ja.
Der war teilweise der Einzige, der hier gerade ausgelaufen ist in der Mannschaft, als es schlecht lief. Natürlich spielt er dann im Spiel, wo wir gewinnen wollen, dass wir um jeden Preis gewinnen müssen, weil wir die Gelder brauchen, weil wir sportlich gesehen in die nächste Runde kommen wollen und so weiter und so fort. Und bei Kutris kann man sagen, ja, das sehe ich ähnlich, den will man aufbauen, dem muss man Spielpraxis geben, warum nicht gegen einen Viertligisten? Und der hat ja auch gar nicht schlecht gespielt.
Ja.
Also der,
ja, der war gut.
Der war jetzt auch nicht der andere, aber der hatte so ein paar Szenen, so Läufe zur Grundlinie, da habe ich gedacht, huiuiui, das habe ich ja länger nicht mehr gesehen von dem Außenverteidiger von Fortuna Düsseldorf, vor allem kein Linksverteidiger von Fortuna Düsseldorf. Grüße an Düsselmann. Berlin. Aber ja, das war es dann halt auch so. Es hätte auch anders laufen können, es sah von Anfang an nicht ganz so schlecht aus, es ist dann ein bisschen gekippt und die zweite Halbzeit war dann ein bisschen schlechter als der Anfang der ersten Halbzeit und dann geht es halt dahin, Essen macht das auch gut. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und nicht nur durch Standardtore, sondern halt schön herausgespielte Dinger da zum Teil. Die Fehler der Fortuna halt eiskalt genutzt. Aber gut.
Ja.
Ja, die haben halt so ein bisschen genau das Spiel gemacht, was man halt irgendwie erwartet hat. Ne? Die sind dann eine eingespielte Mannschaft, bisher halt einfach noch gar nicht verloren diese Saison. Wir hatten das ja vorher angesprochen, die bisher durch die Saison marschiert sind und dass es halt irgendwie ein Spiel auf Augenhöhe ungefähr werden würde, dass sich halt Essen dann hinten reinstellt und halt versucht, clever zu kontern. Davon war ja irgendwie auch auszugehen. Und dass Fortuna damit Probleme bekommt, ich meine, ja, das war gegen Saarbrücken ja ganz genauso im deckungsgleichen Spiel, um irgendwie nochmal so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Ich meine, es war eigentlich auch ein Spiel, wo Fortuna, wo es ähnlich ausgesehen hat, war auch das erste Rundenpokalspiel letztes Jahr noch unter Funkel, wo ich jetzt gerade nicht mehr weiß, ob jetzt Villingen da in der 5. oder in der 6. Liga gespielt hat, aber auch da hat Fortuna nur durch ein super spätes Tor halt irgendwie noch den Ausgleich geschafft und sich dann halt irgendwie durch diese Verlängerung gerumpelt. Fortuna hat einfach immer Probleme mit solchen Gegnern und die auseinanderzuspielen so und ja, dann entscheiden da halt einfach Kleinigkeiten.
Ja, aber das sind Probleme, die andere Mannschaften sich auch haben. Also wenn, das ist ja das, was jede Mannschaft kann sich hinten reinstellen und da musst du halt da Lösungen finden. Was ich, glaube ich, in dem Moment nach dem Spiel gedacht habe, so im Hinblick, warum passierte das jetzt, und eigentlich war doch, ne, die vier Spiele vorher oder die drei Spiele von den vier Spielen vorher war es ja ganz anders, und seit dem Karlsruhe-Spiel, dass die Fortuna irgendwie stärker war. Da hat die Fortuna aber immer jeweils früh ein Tor gemacht und hat damit auch den Gegner unter Zugzwang gesetzt. Und das ist halt nicht gelungen in den ersten 15 Minuten gegen Essen, sondern im Gegenteil, Essen hat dann getroffen und den Druck auf Fortuna nur noch mehr erhöht, jetzt quasi aus dem Ballbesitz endlich mal was Produktives zu machen. Das passiert dann nicht, und dann ist, glaube ich, so eine Pokalniederlage ist gar nicht so ungewöhnlich dann, weil einfach die Mannschaft, die dann halt das Spiel machen muss und bis dahin halt das Tor nicht gemacht hat, noch stärker Druck gehabt hat, macht dann sogar noch das 1:1, Schüttertreffer von Hennings. Und dann kommt dann direkt wieder so ein Fehler, die Viererkette hinten war schwierig, es ist schwierig, da einzelne Leute rauszunehmen, da auf den Finger drauf zu zeigen. Und dann geht es halt verloren, weil Essen es gut macht und Fortuna halt einen scheiß Tag hatte. Bitter.
Ja. Ja.
Was ich halt schwierig fand nach dem Spiel, um das nochmal zu machen, und das habe ich jetzt versucht zu vermeiden, dass tatsächlich eine krasse Sündenbock-Rhetorik aufgezogen wurde, sofort, angeführt von der Rheinischen Post, die in ihrem Tweet und in ihrem Spielnote halt einen Spieler besonders hervorgehoben hat und gesagt hat, den Spieler haben wir eine 6 gegeben, das machen wir normalerweise nicht, aber Kenan Karaman hat die 6 verdient.
Ja, so. Stimmt.
Und das muss ich halt sagen, das ist halt schwach. An Kenan Karaman lag es nicht, der hat halt schlecht gespielt, ja, zugegeben. Hat halt John Zimmer auch. Hat ja. Wolf auch. So, ist halt so. Ja. Und klar, bei Karaman ist es halt so, dass das ist noch emotional aufgeladen, weil ein Wechsel im Raum stand und man ihm eher unterstellt, er will halt vielleicht, sieht seine Fortuna nicht bei dem Verein, von dem wir das wollen, oder Fortuna Düsseldorf, sondern er will wechseln, aber ihn dann so herauszunehmen und dann halt nicht durchs Dorf zu treiben, aber schon so ein bisschen durchs Dorf zu treiben, das fand ich halt viel unnötig, weil er halt, und das haben wir ja davor gesagt, es ist sehr gut, dass Kenan Karaman jetzt wahrscheinlich bleiben wird, weil seine individuelle Klasse sehr schwer zu ersetzen wäre und hat halt ein scheiß Spiel gemacht, Punkt, fertig, aus.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wir sollten dieses Jahr und damit das Kalenderjahr 2020 fußballerisch abhaken.
Ein wunderschönes Jahr.
Auf jeden Fall echt einiges abzuhaken, sowohl insgesamt wie auch vor allen Dingen auch fußballerisch.
Ich würde gerne, noch danke an Fortuna übrigens für die Bereitstellung der beiden Saisonfilme.
Das war noch mal, ja, stimmt.
Ich musste noch mal kurz erklären, worum es da geht.
Fortuna hat irgendwie zwischen den Jahren die beiden Saisonfilme, der Aufstiegssaison, 17-18 und der ersten Bundesliga-Saison 18-19 umsonst zum Streamen angeboten, dass wir uns dazu Gemüte geführt haben. Und es wäre halt super, also schon fast ein bisschen witzig, einfach den 2020 nicht Saisonfilm, sondern so Jahresfilm zu sehen. Also das der Fortuna. Also nicht nur auf gesamtgesellschaftlich, wir sprechen ja hier über Fortuna. Was für ein grauenhaftes Jahr. Das war ein grauenhaftes Jahr. Und es hat einfach dann doch nochmal dazu gepasst, auch wenn es jetzt gerade alles im Aufwind war, dass man dieses grauenhafte Jahr einfach nochmal mit so einem richtigen Kackhaufen auf der Silvestertorte, sowas gibt's nicht, ne? Weil auf dem Weihnachts...
Auf der
Sechser. Ihr wisst schon, hier. Auf den Kartoffelsalat oder so.
Ja.
Aber danach wird ja alles besser.
Ach, ja, genau. Jetzt 2021 wird unser Jahr.
Ja.
Unser, ja, ich aller, meine, wenn ein Sieg gegen den SC Paderborn ging, den die Fortuna wahrscheinlich das letzte Mal im vorletzten Jahrhundert gewonnen hatte, das nicht ankündigt, was denn dann? Und von daher schauen wir jetzt dann mal, auf das Spiel gegen den SC Paderborn, wo die Fortuna gestern 2-1 gewonnen hat. Auch wieder nach einem richtig starken Beginn am Ende noch so ein bisschen versucht, es aus der Hand zu geben, aber auch das hat die Fortuna mal wieder nicht geschafft. Das kann ja wieder relativ positiv stimmen. Ja, ja. Wenn wir auf die Aufstellung gucken, hat man mal wieder auf das altbewährte von vor dem Pokalspiel zurückgegriffen. Da war ja eigentlich gar keine Überraschung mit dabei. Oder warst du im Besonderen von irgendwas noch überrascht, Tim?
Nee, gar nicht. Also das Erste, was mir halt so aufgefallen ist, genau das, was Jan angesprochen hatte, diese Sündenbock-Sache mit der Rheinischen Post. Mich hat halt in den ersten Minuten immer so ein bisschen während des Spiels auch vor allem auf Kenan Karaman geachtet, weil ich mir so gedacht habe, so wie reagiert er denn jetzt auf sowas? Weil ich weiß es nicht so genau, ich kann das nicht einschätzen bei Fußballprofis, aber irgendwie wird es an ihn herangetragen worden sein, dass er da so an den Pranger gestellt wurde. Und ansonsten hat mich nichts überrascht. Und da fand ich, um jetzt einfach schon mal dem vorzugreifen, er hat einfach ja die perfekte Antwort gefunden.
Wie gut der gespielt hat.
Ja.
Das hat mich persönlich glücklich gemacht, weil ich das so elend fand, was nach dem Essensspiel passiert ist. Mhm. Wahnsinn. Aber darüber können wir jetzt noch über viel mehr reden. Auch schön, dass Edgar Pripp wieder auf der 6 gespielt hat. Das war gegen Essen auch irgendwie komisch, dass man ihn da auf der Außen parkt, sondern mit so Becker und Botzek spielt. Wenn man halt weiß, dass man das Spiel machen muss, aber wir wollten ja nicht noch in die Details bei Essen einsteigen.
Ja, Vorsicht, ich fange jetzt hier gleich wieder an, eine Mittelfeld-Spielerdebatte aufzumachen. Da biegen wir jetzt ganz schnell direkt in die Anfangsphase
vom
Paderborn-Spiel ab, besser.
Lu, gibt es denn da jetzt mittlerweile schon Meldungen?
Das ist ja kein Geld. Bitte. Von welchem Geld soll man jetzt keine Mittelfeldspieler
holen? Ah, es ist natürlich ärgerlich, dass es kein Geld gibt. Wo hätte es denn Geld hergeben können?
Ja, also das fand Herr Rösler auch sehr ärgerlich, wie er in der Pressekonferenz vor Paderborn dann nochmal bemerkt hat.
Ja, von welchem Geld sollen denn die Spieler gekauft werden?
Ja, gut. Oh, also die Anfangsphase war ja auf jeden Fall eine der der besseren, wenn nicht vielleicht sogar die beste dieser Saison. Also ich glaube irgendwie, wenn man sich so die erste halbe Stunde anguckt, dann ist das ja eigentlich genau, hat die Fortuna ja eigentlich genau das umgesetzt, was sich wahrscheinlich das Trainerteam irgendwie vorgestellt hat, was man sich als Fan vorgestellt hat, was man sich irgendwie auch so ein bisschen erwartet hatte oder zumindest, ja, aber dass es halt so gut funktioniert, war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. So, da hat man das Gefühl, die Fortuna setzt eigentlich genau da an, wo man halt vor dem Pokalspiel aufgehört hat. Und ja, auch wenn dann halt irgendwie diese ersten beiden Aktionen, glaube ich, irgendwie abseits waren, in den ersten, sah das da schon richtig, richtig stark aus.
Ja, auch das war ja schon Karama. Also gut, es gab erstmal noch so einen Abschluss von Petersen direkt am Anfang auch. Mhm. Und dann dieses Abseitstor, was ja trotzdem stark von Karaman rausgearbeitet war.
Ja, aber es waren halt alles, was mich schon überrascht hat, wie hoch
Fortuna angegangen
ist. Ja. Also das ist. Ja. Das fand ich schon irgendwie ein Element, mit dem ich nicht sofort gerechnet hatte und dass es auch noch sofort zieht. Also ja. Die Chance von Petersen war eben nach so einem hohen Ballgewinn dann das Abseitstor auch, ich weiß gar nicht, ob es Morales oder Pripp waren, die da im Mittelfeld eben sehr gut den Ball erobert hatten, dann Karaman einsetzen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, diese Kombination Morales-Karaman hat man häufiger gesehen. Also Morales kriegt den Ball im Mittelfeld, spielt sofort auf Karaman und Karaman macht seinen Karaman-Lauf. Mhm. Das hat irgendwie sehr, sehr gut geklappt, weil halt sich zwei Dinge hervorragend ergänzt haben aus Düsseldorfer Sicht. Nämlich einerseits das hohe Anlaufen, das sehr aggressive und draufgehen und halt eine merkwürdige individuelle Anfälligkeit bei Paderborn, die sehr viele Fehler gemacht haben und sehr viele, also ungewöhnliche Fehler, würde ich es jetzt mal nennen, gemacht haben, die natürlich dazu beigetragen haben. Das hat, würde ich sagen, hat sich gut ergänzt.
Oder andersrum. Fortuna hat ja mit ihrem sehr aggressiven, extrem hohen Pressing dazu beigetragen, dass Paderborn eben diese merkwürdigen Dinger gespielt hat, weil die einfach ein bisschen überrumpelt auch waren. So, also ich glaube, ja, die waren nicht darauf eingestellt, dass Fortuna quasi bis an den 16er presst mit drei Mann, mit drei Leuten anläuft. Und ist ja auch ein riskantes Pressing, was sie da gespielt haben, weil es hat halt geklappt, weil ja auch diese Ballgewinne da waren und die zweiten Bälle auch sofort wieder geholt wurden. Also Paderborn konnte sich sehr schlecht da befreien. Ich glaube, die waren einfach auch ziemlich überrumpelt.
Ich glaube, die haben sich halt das Spiel andersrum, genau andersrum überlegt. Und ja, genau darauf, dass Paderborn da in den vorherigen Spielen wohl so agiert hat, hat sich anscheinend Rösler gedacht, da müssen wir den Schneid einfach umdrehen. Und ich meine, letztendlich muss man auch einfach überlegen, wenn man jetzt auch weiß, dass da der 8. Sieg draus gekommen ist aus der Führung, auf die wir natürlich gleich noch eingehen, muss man ja auch sagen, nach einer Führung haben die jetzt in dieser Saison immer die Spiele gewonnen. Und da kannst du ja auch einfach jetzt mal nach den 4 Siegen in der Liga hintereinander drauf bauen, dass du erstmal den Gegner überrascht, vielleicht 1-0 in Führung gehst und dann einfach selbstbewusst, selbstbewusst genug bist, das Spiel halt einfach dann auch zu gewinnen. So. Und ich meine, das ist halt einfach schön, dass man halt in den schwächeren Phasen der Saison trotzdem noch Ergebnisse mitgenommen hat und jetzt mittlerweile halt auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis in solche Spiele geht.
Ja, aber ich finde, da greifst du jetzt ein bisschen weit vor und ich würde da auch nicht mitgehen, weil aus einem souveränen Selbstverständnis heraus hat Fortuna das am Ende nicht gewonnen.
Nein, nicht am Ende. Ja, genau. Aber ich habe es deswegen nicht kritisiert, weil Tim gesagt hat, so in das Spiel reingeht.
Okay. Ja, genau. Ja. Also es ist ja auch einfach möglich gewesen, dann halt auch früher noch für klarere Verhältnisse zu sorgen.
Ja, und dann Wahnsinn.
Ja, also gerade bevor das 1-0 ja fällt, kommt es ja dann irgendwie zu dieser Szene, die ja so ein bisschen sinnbildlich irgendwie für die Anfangsphase ist, wo Uwe Hünemeyer aus der Innenverteidigung der Paderborner halt diesen Ball halt wirklich auf absolut grausame Weise halt irgendwie verstolpert und dann irgendwie selbst Rufen Hennings überrascht, dass er dann halt irgendwie leider zentral halb hoch auf den Mann schießt aus kürzester Entfernung, auch wenn der Winkel halt spitz ist, aber eigentlich hätte es da schon 1-0 stehen müssen.
Hätte es, auch wenn Uwe Hünemeyer natürlich keine Schuld daran hat. aber ja, hätte es. Und da gab es ja noch weitere. Es gab so viele schnelle Situationen, wo entweder Appelkamp einen schönen Pass nach vorne spielt, wo Karaman eben immer eingesetzt worden ist und immer irgendwie was kreieren konnte. Oder dann eben Morales, der tatsächlich der spielstärkere, Vorsicht, Spieler ist Pripp war. Also da hat Sky, die ja schon seit vor Wochen gesagt haben, dass Morales ein spielerisch starker Spieler ist, vollkommen recht gehabt.
Entschuldigen. Ich glaube, das wurde auch jetzt nochmal von Tusche erwähnt.
Wurde auch gestern nochmal wiederholt.
Tusche, was sagst du denn dazu?
Tusche, was sagst du dazu? Das ist ein starker. Ich habe auch noch einen, ich weiß wohl nicht, ob es Tusche war oder der andere, aber auf der Bank haben die noch jede Menge Personal sitzen. Pledel, der ein Unterschiedsspieler ist.
Ja. Hat auf jeden Fall. Das ist ein bisschen wie Waldorf und Stettler von den Muppets, die beiden. Nur halt ganz witzig. Und dieses Altherrenhafte, das verkörpern sie wirklich ganz fantastisch.
Es hat aber auch so was Dilettantisches. Das ist fantastisch. Es ist wirklich irgendwie dilettantisch, fast ein bisschen süß.
Da fragen, wie die sich halt immer gegenseitig die Bälle zuspielen. Ne? Halt immer das sprichwörtliche, es ist halt irgendwie nichts los und dann sagt der Kommentator was und dann, wie Jans gerade schon meinte, ne? Ja, Tusche, was sagst du denn dazu? So wie er den dann irgendwie immer reinholt, weil da einfach absolut kein funktionierender Dialog zwischen den beiden statt. Das ist wirklich überragend.
Ja, aber sie glauben es halt. Die glauben halt, dass sie eine geile Männerdynamik haben und es halt witzig für die Zuschauer ist und nicht, dass man halt in den Tisch beißen möchte und sagen, Leute, es gibt hier Menschen, die dafür Geld bezahlen, für das, was sie da macht. Und ihr werdet auch dafür bezahlt. Das ist nicht wie bei uns. Wir können uns das ein bisschen herausnehmen, so zu sein wie die. Hoffentlich sind wir es nicht. Aber das ist schon Da wäre ich gerne in der Konferenz dabei gewesen, wo das entschieden worden ist. Es ist eine sehr gute Idee, ist, die beiden da hinzustellen.
Ich meine, wie lange ist das her? Das ist so ein Duo wie Günther Netzer und wer war der andere? Jörg Dahlmann?
Jörg Dahlmann. Ach, Entschuldigung. Das ist echt der Schlimmste von allen.
Ja, da haben die gut gecastet. Auf jeden
Fall. Ich glaube, wenn man halt so wie man holen kann wie den kultigen Kultkicker vom Kultclub, dann läuft das halt von alleine. Ich glaube, da wird sich halt vorher nicht mal groß ein Konzept irgendwie überlegt, wie man das managen will. Aber ja.
Wir schweifen ab.
Nö, aber ist schon okay. Die beiden warten ja auch am nächsten Montag auf uns. Darüber dürfen man sich auch schon mal.
Das ist eben das Ding, das ist nämlich das Problem. Also das ist eine der schlimmen Sachen daran, dass wir nicht mehr zum Fußball gehen können. Also wir müssen das einfach jede Woche gucken. Diesen Monat 6-mal gucken wir uns. Oder ist der nur immer nur montags da? Nein, der ist immer da, oder?
Nee, der ist montags. Ist der.
Nein, das stimmt doch nicht. Die haben doch jetzt nicht so oft montags gespielt.
Doch, also Tusche und sein Kumpel, ich weiß nicht, wie der heißt, die sind immer montags da. Die sind halt die Experten dann im Studio und dann schauen die ja, wie wir auch, das Ding vom Fernseher und kommentieren das ja vom Fernseher hier aus Unterföhring raus. Die sitzen ja nicht im Stadion, was man ja auch einfach merkt bei der Qualität. Das liegt nicht nur an der Kommentatorenbrillanz dieser beiden Herren, sondern einfach daran, dass die auch in einem Studio sitzen.
Ja.
Um das dann jetzt irgendwie abzuschließen, würde ich dann gerne nochmal hier auf den von Moritz angesprochenen Unterschiedsspieler zurückkommen. Der war aber in meinen Augen in der ersten halben Stunde halt nicht Thomas Pledel, der da noch auf der Bank saß, sondern Florian Kastenmeier, der einfach unglaublich stark wieder war, genauso wie man es halt von ihm kennt. Hat ganz, ganz viele Bälle wieder Manuel Neuer-esk, die da hinter die Kette gegangen sind, wo auch oft Kevin Danso sich verschätzt hat. Hat er dann irgendwie noch aus dem Weg geräumt, hat immer wieder aus dem eigenen Strafraum raus als Quarterback im Aufbau das Spiel eingeleitet, mal irgendwie mit einem Abwurf, mal mit starken Pässen halt irgendwie fast bis zur Mittellinie auf die Seiten und so. Also der hat mir unglaublich gut gefallen.
Ja. Das war unheimlich
stark. Absolut.
Und was ich noch spannend fand zwischendurch, war ich so ein bisschen. Klar, wir haben jetzt nämlich zum Beispiel noch kein Wort über Ruven Hennings verloren, bis auf, doch klar, seine eine Chance. Aber da war er ja wirklich quasi letzter Mann alleine und hat den Ball selber erobert. Ich habe so ein bisschen auf den geguckt, so von wegen, was macht er denn, wenn gerade die anderen alle um ihn rum spielen? Der dirigiert mega das Pressing vorne. Also ich weiß nicht, es sind ein paar Situationen mir aufgefallen, dass der halt quasi auch Morales oder Karaman dirigiert oder auch dann Appelkamp, wer gerade halt da vorne mit anläuft. Eher Appelkamp als Morales wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall steht Hennings da, aber der war ja natürlich auch Kapitän und sagt, wer wann wo drauf gehen soll.
Weil es ist ja auch so ein bisschen seine Aufgabe als höchster Spieler, das Pressing auslöst. Also wenn du kannst ja, brauchst ja nicht pressen, wenn der. Also er muss ja das Pressing auslösen quasi und
ja, aber auslösen im Sinne von selber draufgehen.
Ja, zu sagen, jetzt machen wir das mal. Also du kannst ja abwarten spielen oder du presst und dann muss es halt die Mannschaft geschlossen tun und dafür braucht es Spieler, die das halt sagen, so jetzt ist die Situation, wie wir das trainiert haben, wie wir es abgesprochen haben, jetzt gehen wir drauf. Ja. Das macht halt Ruven Hennings.
Ja, weil Karaman auch einfach sich mal fallen lässt und ähnliches, muss es ja der vorderste Mann schon machen. Aber trotz allem ist es halt auch interessant, dass er der Spieler ist von Fortuna, der in dieser Saison am meisten gelaufen ist.
Das ist nicht schlecht. Einsatz wird ihm, glaube ich, niemand.
Ja.
Und Einsatz gab es, wollte ich fast sagen, vor dem 1-0, aber so richtig, es gab schon einen Pressing-Moment, aber dann halt auch einen wirklich schwierigen Pass von Paderborn, den Morales relativ einfach abfängt, auf Karaman lenkt und Karaman mit einer wunderschönen, präzise und scharf geschlagenen Flanke auf Pettersson, der den dann ins Tor stoppt. Wunderschönes 1-0. Einfach
Es schafft aber fast noch dabei den Torwart anzuschießen. Aber gut.
Ja, es ist, insgesamt, da kommt ja später auch nochmal eine tolle, schnelle Kombination über Zimmermann, Karaman, Appelkamp und dann vergibt Pettersson. Also insgesamt ist der Ball zielstrebig und schnell nach vorne gespielt worden. Man hat gute Ballgewinne gehabt. Also die erste halbe Stunde war schon wahrscheinlich die stärkste der Saison, würde ich so sehen. Man hat natürlich mit dem hohen Pressing auch irgendwie mit dem Feuer gespielt. Also manchmal drohte man da wirklich in gefährliche Konter reinzulaufen. Das ist in der 20. Minute so eine Situation, wo Zimmermann mit einem wirklich starken Grätsche noch einen Konter unterbindet. Also natürlich ist es gefährlich auch gewesen, was man da gespielt hat, aber also in der ersten halben Stunde ist das Einzige, was fehlt, halt das 2-0.
Sehr wichtige Grätsche, für die er sich aber auch geil feiert.
Ja, das sagst du auch.
Ja. Geiler Typ einfach.
Aber du sprichst schon was Richtiges an, weil es gab so ein paar Momente, wo Paderborn eben dann gut in die Schnittstelle passt und Kevin dann so nicht ganz auf der Höhe war. Also den fand ich über 90 Minuten lang nicht so überzeugend wie sonst. Der hatte immer auch gute Momente, aber gerade in diesen schnellen Situationen, die eben auch schnell nach hinten losgehen können, war er dann nicht immer aufmerksam. Aber zum Beispiel gibt es dann ja auch einen Alfredo Morales, der das halt dann löst für ihn. Und dann halt sich mit dem Paderborner noch nicht unterhält danach.
Ich finde, das sollte man aber Kevin dann so auch nach den 13 Spielen davor mittlerweile mal zugestehen, mal ein schlechtes Spiel zu machen.
Also, Moment. Es war ja nicht so total schlecht. Es gab halt so Momente, wo er nicht gut war und du hast vollkommen recht gesehen.
Ja, es war halt Licht und Schatten, aber die Spiele hatte er vorher auch schon. Also die haben wir auch angesprochen.
Ja, das stimmt.
Und also nicht, dass es so schlimm ist wie bei Kasim Adams oder so, aber dafür, dass der...
An diesem Wochenende noch Eigentor gemacht übrigens.
Ja. Für Hoffenheim?
Ja.
Da tut es einem ja nicht so leid. Aber wurde er halt auch, den man am Anfang, nicht zum Vergleichen, Entschuldigung, schlechter Vergleich, aber ich finde, dass dann so ein bisschen nachgelassen hat von, also was er immer noch überragend macht, immer sind die Bälle rausköpfen, aber was so ein Stellungsspiel angeht und so eine Geschwindigkeit bei diesen Steckpässen oder bei diesen Pässen in die Schnittstelle, fand ich, war da jetzt ein paar Mal nicht auf der Höhe und das war jetzt nicht das erste Mal.
Ja, aber das ist auch wirklich nicht einfach zu verteidigen, muss man sagen. Und das ist vielleicht auch einfach die Konsequenz daraus, wenn du so hoch spielst.
Wenn du so hoch presst.
Also ich wollte jetzt hier gar nicht dieses Kevin Danso-Bashing aufmachen, weil ich finde, er hat immer noch ein gutes Spiel gemacht. Er hatte halt Momente, wo es halt eng worden ist. Und wo dann aber, und du hattest auch schon gesagt, hat immer ein Mitspieler da war. Entweder Kastenmeier oder Morales in einem Fall. Und es war eine gute defensive Mannschaftsleistung. Es gab auch Momente, wo ich dachte, okay, der Führig auf rechts, der macht den Kreins jetzt jedes Mal nass. In der ersten Halbzeit.
Das war später, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Halbzeit. Also gab es so eine Phase, wo ich dachte, das ist so ein bisschen ein Mismatch auf der linken Seite. Und in der zweiten Halbzeit wurde das auch nicht besser. Also in der Paderborner Drangphase war das auch noch so, dass da die linke Abwehrseite auch nicht das souveränste war. Aber
ja, aber ich fand auch, also eigentlich gerade dann in dieser Phase dann zwischen der 30. und 45. War das dann genauso, dass dann irgendwie Paderborn schon irgendwie ein bisschen stärker halt draufgegangen ist und dann halt immer wieder über rechts gekommen ist, wie Jan das angesprochen hat. Und auch durchaus immer wieder für Gefahr gesorgt hat. Also das endet ja so ein bisschen mit dieser Chance, die Appelkamp dann irgendwie in der 30. Minute nochmal hat, nach so einer Flanke von links, die dann wie gerade nochmal geblockt wird und Morales dann mit dem Nachschuss irgendwie auch nicht richtig hinter den Ball kommt. Und danach, bis zur Pause war Fortuna dann eigentlich ziemlich schwach und Paderborn überlegen, fand ich.
Ja, das heißt ziemlich schwach. Es wäre trotzdem so gewesen, wenn die halt 1-1 in die Pause gegangen wären. Hättest du ja gesagt, was für eine Scheiße, wie kann man jetzt 1-1 in die Pause gehen? Aber das heißt ziemlich, Paderborn war halt besser und. Aber Fortuna war noch nicht so passiv wie dann am Ende.
Ja, genau.
Deshalb widerspreche ich jetzt eigentlich nicht so, obwohl ich dir gar nicht so widersprechen will. Du hast schon einen Punkt, aber. es war jetzt auch nicht komplett vogelwild oder halt, dass du sagen wirst, oh, hier sehe ich ein größeres Problem, sondern es war halt vielleicht nicht mehr ganz so stark wie in den ersten 30 Minuten.
Ja, aber also ich sag mal, in der 44. Minute, da war einer dieser dann so Wackelmomente, da muss Kastenmeier wirklich alles riskieren und es wird zum Glück dann natürlich kein Elfmeter, zum Glück.
Ja, 2020 wäre es einer gewesen.
Ja,
genau. Ja. Das
und dann tatsächlich gibt es dann doch wieder die Chance noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf das 2:0 und zur Halbzeit habe ich mir wirklich gedacht, ja, wir werden es noch warm anziehen müssen und uns noch über ganz viele Chancen ärgern. Bei 11 Torschüssen in einer Halbzeit, was Rekord war für Fortuna diese Saison und halt nur mit einem 1:0 in die Pause zu gehen, ja.
Es war ja auch nicht nur irgendwelche Distanzschüsse, sondern es waren halt so, wie du am Ende hast ja gesagt, der Pass von Hennings auf Pripp, der dann alleine, nein, nicht ganz alleine auf den Torwart läuft und dann halt den Torwart wieder anschießt. Aber was ich ja interessant finde, und darüber haben wir ja in den letzten Wochen auch gesprochen, ist, dass die Fortuna in dem Spiel in der ersten Halbzeit ihre Konter hat ausspielen können. Mhm. Was ja zu einem bestimmten Zeitpunkt im letzten Jahr überhaupt nicht der Fall war. Das war ja katastrophal, wie Fortuna gekontert hat. Und das liegt natürlich ein Stück weit daran, wo die Fortuna gegen Paderborn den Ball erobert hat, um dann zu kontern.
Ja.
Nämlich viel höher als noch gegen andere Vereine, wo man dann halt quasi das ganze Feld vor sich hatte. Und natürlich ist es dann schwieriger zu kontern, weil wer kann das schon? Ja. Und das finde ich eigentlich ein sehr positives Zeichen, dass man gesagt, okay, wir stehen höher, wir greifen höher an, um dann eben die Balleroberung höher zu haben, weil das hat man gesehen, richtig gut ist es dann nicht, wenn der Ball da hinten erobert wird, weil da fehlen der Fortuna einfach auch die Spieler. Ich will ihn jetzt ja nicht irgendwie nicht zum spielerisch starken Spieler zu nennen, aber Alfredo Morales kann, wenn er an der Mittellinie den Ball erobert, einen guten Pass auf Karaman spielen. Wenn Alfredo Morales den Ball an den eigenen 16er hat, wird es schwieriger für ihn, einen guten Pass zu haben, wenn er umringt ist von Spielern und sehr viel Spieler vor sich hat. Da kann er keinen 30-Meter-Pass in den Lauf von dem dann startenden Stürmer spielen, sondern das tun halt die Spieler nicht.
Ja, also ich finde die Spieler hat Fortuna halt teilweise schon. Aber einen von denen hat man eben dann auch zur Pause auch rausgenommen, ne? Wo ich mich erst sehr, sehr gewundert habe, warum halt Schinter Appelkamp und den meine ich jetzt speziell damit, genauso wie Edgar Pripp, das sind halt schon Leute, die halt irgendwie auch dann halt Konter von ein bisschen weiter aus der eigenen Hälfte halt irgendwie auch auslösen können mit ihrem stärkeren Passspiel. Aber dass man den halt zur Pause rausgenommen hat, hat mich halt richtig gewundert, so hat mich auch richtig geärgert, weil ich eigentlich es gar nicht so schlecht fand, dass man Plele gebracht hat, weil der eigentlich in letzter Zeit immer gut ausgesehen hat. Aber ich finde, man hätte halt eigentlich viel eher Pettersson rausnehmen sollen, der halt eigentlich in der ersten Halbzeit klar der schwächste Fortuna-Spieler war. Der hatte einige Stockfehler, die wirklich grauenvoll waren, auch ein paar Entscheidungen getroffen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Aber ich glaube, Rösler hat dann letztendlich dann auf der Pressekonferenz gesagt, dass Appelkamp Muskelprobleme hatte und dass er das weggewechselt hat.
Ja, aber das hat mir halt sofort gedacht, weil Appelkamp halt ein gutes Spiel gemacht hat, da habe ich gesagt, okay, den nimmt er jetzt nicht raus. Das wäre sehr merkwürdig für Uwe Rösler, dem ja der wirklich jungen Spielern auch immer eine Chance gibt, den jetzt zur Halbzeit schon rauszunehmen, wenn da nicht irgendwas Medizinisches ist.
Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht war er ihm nicht offensiv genug. Weil Spielen deutlich offensiver war.
Oh. Ja, aber ich meine, man hat ja die 11 Abschlüsse gehabt in der ersten Halbzeit. Also,
ja, braucht man dann nicht. Ja, ich dachte irgendwie eher so was von wegen, wir legen jetzt noch einen drauf, weil das jetzt am Ende ein bisschen schlapper wurde gegen Ende der Hälfte.
Aber dann hätte der wahrscheinlich noch ein paar Minuten gewartet, bis er so reagiert.
Ja,
also,
hast du recht.
Und Thomas Pledel hat dann auch nicht sein bestes Spiel gemacht.
Also, ich wollte jetzt mal ganz kurz sagen, dass er immer gut ausgesehen hat, wenn er gespielt hat. Da können wir aber nicht vom Essen-Spiel sprechen. Da war die rechte Seite ja wirklich sowas von unterirdisch. Und da war der Plädel einer von zweien.
Ja. Und mir hat er jetzt auch nicht gefallen.
Ja, er war halt einfach okay, aber weil halt die ganze, das heißt, er war halt genauso, wie die Mannschaft halt gespielt hat in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Da ist er halt nicht sowohl negativ als auch positiv aufgefallen, würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, weil.
Ja. Ja, vielleicht aber, muss man es so sehen.
Das ist halt einfach ein Komplementärspieler. Ne? Also, der ist halt eben absolut kein Unterschiedsspieler, sondern
nicht
Thomas Pledel ist halt Thomas Pledel. An einem guten Tag spielt er halt ungefähr so wie gestern, oder du kannst mir aber halt eben auch dann diese wichtigen Aufgaben übertragen, gegen Pauli halt die defensive Seite halt zuzumachen, wenn wir uns da nochmal dran erinnern. So, und das hat er dann halt irgendwie schon drauf, und er ist halt auch immer ein guter Spieler, mit dem man halt irgendwie mal so zusammen kombinieren kann, was er dann ja irgendwie auch vor dem 2:0 irgendwie macht. So, also ich glaube, Thomas Pledel steht halt einfach oft sehr richtig.
Ne? Und aber er hatte gestern eine Passquote von knapp über 50%.
Ja, aber es ist auf der Position. Eine
Halbzeit, wo Fortuna halt gar nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. Da war ja niemand mehr im Mittelfeld, der halt irgendwie die Fäden in die Hand genommen hat und mal Bälle verteilt hat. So. Und das lag natürlich auch daran, dass halt irgendwie dann ein Appelkamp nicht mehr drin war. Ein Tripp hatte halt nicht den besten Tag, und dann hat einfach Fortuna die Spieler eben nicht mehr. Paderborn ist ja irgendwie dann auch nochmal vielleicht einen Schritt, also vor allem nach dem 2:0, dann ja irgendwie auch mal stärker geworden als sie, und haben nochmal mehr riskiert, als sie das in der ersten Halbzeit getan haben. Und ja, da war Fortuna dann ja einfach komplett mit überfordert.
Ja. Überfordert.
Woran lag's? Naja, erstmal gab es ja keine. Also erstmal macht Zimmermann irgendwie verrückten Scheiß auf rechts, und Paderborn verteidigt richtig rotzenschlecht.
Ja.
Und ein wunderschöner Heber an den Fünfer, wo dann Karaman den reinmacht. Fantastisch herausgespielt, auch so wenn geil. Man sagen muss, dass Paderborn halt sehr viel falsch gemacht hat.
Ja.
Also das darf normalerweise niemals passieren. Aber das war ein sehr schönes Tor.
Ja, also ich habe auch gedacht, als er da an der Grundlinie da reingeht, okay, bis dahin kommt er jetzt, aber er wird niemals den jetzt gut in die Mitte bringen, den Ball. Und das ist ja wirklich, den muss dann Karaman auch machen, auch wenn er sich da irgendwie so leicht mit einem halben Schritt, glaube ich, zurückbewegen muss, um den noch zu bekommen. Aber natürlich, das ist Zimmermanns Tor.
Okay, aber dieser halbe Schritt ist ja genau das Richtige, um halt zum Gegenspieler zu lösen. Ja, das war schon echt gut. Das war halt auch irgendwie so logisch. Und das Verrückte, nach diesem 2:0 habe ich halt gedacht, okay, nach dem 2:0 hatte ich irgendwie die klatschen die jetzt weg. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich hätte gedacht, das war jetzt so ein Knotenlöser, und jetzt machen sie die Tore, die sie in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben. Und es sah auch erst ganz gut aus, weil dann Karaman den Ball wieder nach vorne trägt, und dann gibt es die Situation, wo Pledel auf rechts den Ball dann zurücklegt und dann keiner mehr ist, weil Karaman gefoult worden ist, und na, ist egal. Aber diese Momente, wo ich dachte, okay, das 3:0 ist jetzt einfach nur noch eine Frage der Zeit. Ich mache mir noch mal ein Bier auf und lehne mich mal ganz weit in meinem Sessel zurück. War jetzt nur 5 Minuten lang, gebe ich zu. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es kommt was. Und dann, wie Lou das schon angedeutet hat, stellt Paderborn um. Und dann wird es ein schwieriger Teil für die Fortuna.
Ja, ich fand auch, also wir hatten das jetzt häufig, dass sich Fortuna immer wieder zurückgezogen hat und in Führung gegangen, zurückgezogen, manchmal auch ein bisschen zu viel zurückgezogen, und dann fand ich irgendwie so diese Zeit von der irgendwas 32. bis zum Tor eigentlich war so ungefähr ähnlich. Also Paderborn hatte ein bisschen mehr vom Spiel, vor allem im Gegensatz zu der ersten halben Stunde. Und so, und dann fällt dieses Tor, und dann gibt es eine kurze Drangphase, und dann stellt Paderborn um. Und dann merkt man, was Drangphase bedeutet. Gibt es ja erstmal diese riesen Kopfball-Ping-Pong-Szene da im Strafraum, wo halt alle Fortuna-Spieler einfach, also es bleiben ja auch wieder alle nur stehen und gucken halt, wo jetzt der Ball als nächstes hinkommt. Sowohl die Paderborner, die das sich den halt zuspielen, als auch die Fortuna-Spieler, die halt im Strafraum rumstehen, und da kam einfach eine riesige Passivität da rein.
Ja, und das liegt halt einerseits daran, dass halt Paderborn umstellt. Die haben halt irgendwie mehr Spieler in den wichtigen Räumen. Aber diese Passivität der Fortuna führt auch dazu, dass man die Räume, die in Paderborn halt auch lässt, in der Defensive überhaupt nicht mehr genutzt werden können. Ja. Es gibt noch in der 66. oder 67. Minute so zwei Chancen, die dann immer über Plädel laufen, wo man denkt, aha, wo man ja auch sieht, was für Räume es da eigentlich gerade über außen gibt im Hinterhof von Paderborn. Aber es danach, nach diesen Möglichkeiten, gibt es fast nicht mehr die Gelegenheit, das aufzuzeigen, sondern hat Paderborn quasi den Ball und Fortuna kriegt diesen Ball nicht mehr vernünftig raus, sondern die schlagen ihn halt raus, aber halt nicht mehr zu einem Spieler, der da steht und dann halt irgendwie in den Zweikampf gehen kann, sondern immer zu einem Paderborner und Paderborn ist halt voll am Drücker.
Ja, nach diesen zwei Chancen, die du angesprochen hast, ist ja auch der Wechsel, dass Pripp rausgeht und Sobotka kommt. Sobotka hat ab der 70. Minute noch ganze 4 Ballkontakte.
Ja. Ja, aber es gibt so eine schöne Szene, das war kurz vorher. Das ist wieder so ein Moment, wo man denkt, ah, gut, dass die Stadionmikros so hellhörig sind. Das hat man eben wieder auf rechts und Kreins und Kutris, der zu dem Zeitpunkt schon auf dem Platz stehen, gehen zu zweit auf einen Spieler drauf. Also verteidigen ganz merkwürdig und Paderborn kann es dann lösen. Und Rösler schreit dann rein, nicht 3-1 verteidigen, ja, weil dann ist immer einer frei.
Ist immer einer frei,
ja. Genau. Ja, und das war halt einfach so, ja, vollkommen korrekt. Und das ist halt irgendwie so eine Systemfrage, die es natürlich gibt, dadurch, dass halt Paderborn irgendwie das System umgestellt hat. Aber andererseits, warum verteidigen die Spieler dann so, wie sie dann verteidigen? Ja, irgendwie passiv und nicht clever.
Tja.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da. Also es gibt diese Ping-Pong-Szene im 16er. Aber super viele Chancen hat Paderborn auch nicht, ne?
Ja, es kommt noch halt diese Szene, wo die Elfmeter fordern. Was von, ich glaube, Zimmermann gegen Srebeni ist das. Das ist aber kein Strafstoß. Aber da habe ich schon, also man ist halt immer im letzten Drittel festgenagelt gewesen, die ganze Zeit. Und also tatsächlich habe ich dann nach dieser Srebeni gegen Zimmermann-Szene aufgeschrieben, das geht nicht mehr lange gut und die nächste Notiz ist dann 2-1. So. Ja. Und da habe ich halt gedacht, verdammt, das ist zu früh. 79. Minute jetzt der Anschlusstreffer, wenn das Spiel jetzt so weitergeht, dann ja.
Also ich war irgendwie ein bisschen optimistischer. Ich habe als letzte Notiz vor dem 2-1 stehen, Schlüssel zum Sieg, Eckenverteidigung. Weil Paderborn da wirklich halt eine Ecke nach der anderen halt irgendwie in den Fortuna Strafraum geschlagen hat und die halt eine nach der anderen halt irgendwie rausgeköpft wurde. Eine gibt es dann, glaube ich, die Hünemeier vorbeiköpft. Wo man auch vielleicht nochmal gucken könnte, ob das nicht ein Foul war, aber gut, wie auch immer. Auf jeden Fall war ich da eigentlich noch ganz optimistisch, auch wenn sich das dann letztendlich nicht unbedingt bewahrheiten sollte, weil Fortuna dann ja halt kurz danach das 2-1 passiert.
Genau.
Ja, das ist, glaube ich, das was das Gefühl, was Louis treffend beschrieben hat, das hatte ich nicht ganz so stark, weil man immer rechnen muss, dass eben sowas wie das 2-1 passiert, aber es gab halt den Kopfball-Ping-Pong-Moment, aber danach war es, wie wir es so häufig gesagt haben, wenn die halt reinflanken, der Gegner, dann sind halt dann so und Hoffmann und machen das halt weg. Und so war es halt auch. Beim 2-1 war es halt nicht so, weil Florian Kastenmeier gesagt hat, Torwart, und halt den Ball nicht rausgeboxt hat, sondern halt verpasst hat und dann ist das Ding halt drin.
Ah, stößt mit dem Gegenspieler zusammen.
Ja, aber das ist halt immer das Ding, wenn du als Torwart deinen Verteidigern sagst, ich mach das jetzt, Leute, dann musst du es halt auch machen.
Ja.
So.
Ja.
Klar, es ist ein bisschen unglücklich, weil da der Gegner noch steht, aber es ist trotzdem dann halt Kastenmeiers Ding.
Ja. Ja. Schmälert trotzdem seine Leistung an diesem Tag nicht.
Nee, aber ist auch nach wie vor seine einzige Schwäche. Bälle, die halt ein bisschen weiter vor den Fünfer kommen, hoch.
Hoch. Ja, aber auch da hat er sich verbessert.
Ja, ja, aber also wenn irgendwas nicht überragend ist, also wenn mal irgendwas passiert, dann sind das solche Sachen, oder? Ansonsten ist das wirklich...
Ja, und welche großen Probleme dann Fortuna hat dann in der 84. nochmal gesehen, da wurde es nochmal richtig knifflig, weil Paderborn auf links auf einmal ziemlich viel Platz hat, oder über die Paderborner linke Seite, die Fortuna rechte Seite, und dann so dann den scharf hereingespielten Ball gut klärt.
Ah.
Danach wird auch Bocek eingewechselt.
Eingewechselt, damit er sich noch seine fünfte gelbe Karte abholen kann.
Souverän. Also, das war auch eine schöne gelbe Karte
wieder. Ja, auf jeden
Fall. Alter, ey, das ist ja nicht zu fassen. Also, wenn man sich einmal überlegt, das weiß ich nicht, wofür mal wieder Paderborner Spieler, hier vor allen Dingen der Herr Michel, keine gelbe Karte gesehen haben. Der hätte auch zwei sehen können in dem Spiel für seine Schwalbe und für seinen Tritt gegen Morales. Aber gut. Ja. Da gehen wir einfach drüber hinweg, wie wir gleich auch noch über das über die Wahl-Nicht-Entscheidung über den vermeintlichen 3-1 hinweggehen werden, wahrscheinlich.
Ja, was heißt, es gibt in der 89. Minute dann die Szene, wo endlich mal die Fortuna übrigens vernünftig hinten rausgespielt hat. Also es gibt dann einen Klatschpass und dann sofort wieder nach vorne, was hat die letzten, die 20 bis 25 Minuten vorher überhaupt nicht funktioniert hat. Passiert da halt. Es führt halt dann zu einem Tor. Der Typ hebt seinen Arm da, der Linienrichter, und sagt, es war abseits. Und das wird dann halt auch einfach so akzeptiert. Und wir alle hatten, glaube ich, das Gefühl, war das wirklich abseits?
Ja, vor allem ist das, darf das so laufen? Wie kann das sein, dass es so läuft?
Es ist bis zu diesem Zeitpunkt absolut richtig gelaufen. Also die Linienrichter sollen ja eben spät abseits zeigen, damit VAR die Möglichkeit hat, das zu überprüfen.
Und dann fangen die halt ganz kurz an, die Wiederholung einzublenden und dann wieder raus. Also
und sieht ja auch sofort weitergespielt.
Ja, weil das Spiel weiterläuft. Und man kann es halt man kann es halt in dieser Einblendung, die dann halt kommt, kann man nicht genau erkennen, ob es wirklich abseits von Pledel ist, der dann später noch den Ball auf Kubinac gespielt hat. Das sieht für mich halt so aus, als ob der da vielleicht eher nur mit so einem Arm im Abseits steht, aber man kann es halt aus der Perspektive halt wirklich sehr, sehr schwer erkennen. Da ist halt auch keine kalibrierte Linie gezogen in dieser Einblendung. Und für mich sah das so aus, als ob man da wirklich mal zumindest ganz genau hätte hinschauen müssen. Und da man aber dann sofort weiterspielt, wirkt es auf mich nicht so, als ob man da halt im Kölner Keller wirklich halt irgendwie hingeschaut hätte. Oder man muss halt wirklich aus deren Perspektive halt dermaßen schnell gesehen haben, dass es kein Abseits gewesen ist.
Dass das Abseits gewesen ist, ja.
Genau, das ist halt Abseits, wo ich mich halt frage, ob diese Leute, die das natürlich halt professionell machen, ob die halt wirklich so dermaßen viel professioneller sind, als wir halt das mit unserem Auge da erkennen können, weil ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass das so eindeutig gewesen ist, dass sie das halt, innerhalb von 1-2 Sekunden, die wahrscheinlich irgendwie halt Zeit hatten, das halt irgendwie anzuschauen, bevor es dann halt irgendwie weitergeht, dass halt so zweifelsfrei entscheiden konnten, dass es dann sofort weitergeht. Dass da gar nicht großartig kommuniziert werden muss oder mal das Spiel kurz angehalten wird. Finde ich sehr schwer, wirklich außergewöhnlich schwer vorstellbar.
Es bleibt eine Blackbox.
Absolut. Trotzdem würde ich nochmal sagen, was mir nochmal so ein bisschen aufgefallen ist, dann in den letzten paar Minütchen, dass die Einwechslung von Kubinacki für das Spiel unglaublich gut getan hat, weil einfach dann nochmal eine Art Spieler gekommen ist, die halt Fortuna da unglaublich gefehlt hat, nämlich jemand, der ballsicher war, der halt mal den Ball festmachen konnte und dann auch mal jemanden aussteigen lassen konnte, auch wenn er halt gepresst wurde. Da hat er zwei, dreimal Fortuna ganz, ganz deutlich irgendwie Luft verschafft. Und das war dann in meinen Augen auch nochmal ein kleines Mosaiksteinchen dafür, dass man es dann halt wieder Zeit.
Ja, ich frage mich halt, also wenn wir jetzt, ich frage mich halt, wo spielt Kowalski eigentlich? Ich sehe ja keinen Platz für den gerade in der Startelf.
Nee, das ist würde ich so unterschreiben.
Ist halt ein bisschen schade. Ist natürlich ein Luxusproblem, das man gerne hat, aber irgendwie der braucht halt ein bisschen Einsatzzeit.
Ja.
Und gegen Essen spielt man nicht mehr im Pokal, um Einsatzzeit zu geben.
Also ich glaube, der wird noch richtig, richtig wichtig werden, wenn er jetzt halt irgendwie nicht die Nerven verliert, weil er halt irgendwie mal nicht spielt. Aber ganz ehrlich, es geht jetzt halt einfach Schlag auf Schlag weiter. der Kader ist halt auch nicht besonders groß. Vielleicht wird auch ein Kuchniatski mal irgendwie auf einer Außenbahn helfen müssen. Und auch Hennings und Karaman werden auf jeden Fall mal ihre Pausen bekommen müssen, gerade jetzt in den nächsten Spielen bis zur nächsten Länderspielpause. Also gerade wenn man sich irgendwie auch mal anschaut, wie unglaublich platt in den letzten 10 Minuten Ruben Hennings war. Also sinnbildlich dafür irgendwie diese Szene in der Nachspielzeit, wo er irgendwie nochmal aussichtsreich irgendwie auf den rechten Flügel geschickt wird und man irgendwie sieht, der hat weder vernünftig Kraft, um irgendwie noch den Ball hinterher zu laufen, noch irgendwie, als er den Ball hat, irgendwie noch kurz zu überlegen, sich umzudrehen und den Spieler, ich weiß jetzt gar nicht, wer es ist, der auf links mitgelaufen ist, der irgendwie eigentlich den freien Weg zum Tor vor sich hat, den noch anzuspielen. Soweit kann er gar nicht denken, sondern der verstolpert irgendwie nur den Ball und der rollt uns auf.
Er läuft für den Ball ins Aus, ja.
Genau. Da denkst du einfach, der war komplett platt und da werden jetzt einige Spieler auf jeden Fall noch ihre Pausen bekommen müssen. Ja. So, man kann es einfach nicht davon ausgehen, dass man jetzt immer mit diesen 11 Spielern oder sagen wir mal, du hast jetzt ja im Augenblick vielleicht so 12, 13, 14 Spielern, denen man halt irgendwie wirklich vertrauen kann gerade. So, und das ist halt eigentlich nicht genug so. Und da werden noch ganz, ganz andere Spieler halt irgendwie auch noch viele Einsatzzeiten bekommen jetzt.
Ja. Genau. Also ich meine, man muss ja auch einfach mal sehen, wenn man jetzt dieses Bochum-Spiel mal rausnimmt, das ist ja auch immer schön, reagieren zu können, wenn man in Rückstand liegt. Und da war man, wenn man das Bochum-Spiel, wie gesagt, ausklammert, das letzte Mal in Nürnberg im Rückstand. Das ist jetzt 2 Monate her.
Ich gar nicht mehr dran erinnern, quasi. Ja.
Gegen Essen war man auch kurz im Rückstand, aber.
Ja, ich sag ja, im Pokal, das war ja Zocken. Was mit den 6 Wechseln, das war ein anderes Spiel.
Nun gut, aber dann.
Ich habe jetzt noch mal eine Frage an euch, und zwar, ich mag mich da jetzt täuschen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt schon zum wiederholten Mal vorgekommen, dass die Fortuna halt mit dieser Aufstellung halt irgendwie gut startet. Den Gegner dann irgendwie beherrscht, dass das 1-0 macht, und dann sogar das 2-0 macht oder halt zumindest dann die Chancen hat, irgendwie nachzulegen, das dann nicht so richtig macht, und dann halt irgendwann der Gegner halt umstellt, der Gegner halt offensiver wird und dass die Fortuna immer mit diesem Systemwechsel vom Gegner, wenn der Gegner dann halt mehr auf Risiko geht, dass die Fortuna da extrem große Probleme hat und dass Rösler es da irgendwie nicht schafft, irgendwas dagegen zu stellen, was dann dafür sorgt, dass es bei der Fortuna besser funktioniert. Also das hat gegen Osnabrück irgendwie mal einigermaßen funktioniert, weil aber auch, glaube ich, eher dadurch, dass Osnabrück da halt irgendwie einfach platt war, aber auch die haben es dann irgendwie geschafft, eigentlich, ja, zumindest irgendwie die Oberhand über Spiel zu gewinnen, ohne da wirklich viel investieren zu müssen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt sehr, sehr häufig so war, dass halt irgendwie vom Ingame-Coaching her Rösler nicht in der Lage gewesen ist, auf den Systemwechsel vom Gegner irgendwie adäquat zu reagieren.
Kannst du das denn immer mit einem gegnerischen Systemwechsel gerade in deinem Kopf belegen?
Ich habe jetzt nicht genau rausgehört, aber das ist ja,
weil das die, ja.
Gegen Paderborn war es ja ganz explizit irgendwie so.
Und ja. Aber ansonsten, ich habe das auf jeden Fall auch schon kritisiert und dann von euch wiederum so mehr die Bremse bekommen, so ja, bis, naja, die haben sich dann weiter zurückgezogen und gut verteidigt und den Gegner kommen lassen. Und
ja, das
so.
Haben sie ja jetzt gegen Paderborn nicht gemacht.
Ja, weiß ich das.
Ja, schon da, auch, ja, aber genau. Nur, darf ich kurz fertig reden?
Nee, red weiter, ja.
Genau. Wo ich euch ja dann, ich und die Ergebnisse euch ja dann auch immer recht gegeben haben, wo ich dann nochmal überlegt habe, vielleicht ist das dann halt bei so einem Gegner wie Paderborn dann doch zu viel des Guten. Und gegen Pauli wäre es halt dann auch wieder ein 3-0 geworden, aber Paderborn ist doch nochmal eine Ecke stärker als die letzten 3-4 Gegner.
Also ich glaube, was mich da so ein bisschen beschäftigt ist, ja, es stimmt, dass Paderborn durch die Umstellung halt sich einen Vorteil verschafft hat, aber ich das Gefühl hatte, dass auch in dem System, das dann Fortuna dagegen gehalten hat, mehr möglich gewesen wäre. Vielleicht über überinterpretiere ich diese Situation, aber diese Mitte der 60. Minute, so diese Plädelsituation, wo man eben gesehen hat, was für Räume sich halt öffnen, wenn man dagegen hält, wenn man es schafft, nicht rauszupöllen, sondern irgendwie anders da rauszukommen. Ich verstehe das Argument und das ist sicherlich etwas, über das man diskutieren kann und wo man, wie du das machst, Lou, auch und Moritz, Nachfragen stellen kann. Aber ich habe das Gefühl, das ist nur ein Gefühl, dass die Passivität der Spieler in dieser Situation keine Systemfrage war und dass man in diesem System hätte anders Paderborn begegnen können.
Dem würde ich auf jeden Fall jetzt auch zustimmen. Trotzdem hätte ich mir vorstellen können, dass man vielleicht irgendwie, wenn man halt über so eine etwas längere Zeit sieht, dass die Mannschaft halt in diese Passivität verfällt und irgendwie in diesem System, in dem mehr möglich gewesen wäre, es halt irgendwie nicht schafft, Paderborn irgendwas entgegenzusetzen, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass andere Trainer dann halt irgendwie noch irgendein Detail umstellen, irgendwo einen Spieler zurückziehen, wie auch immer. Ich will mir jetzt gar nicht anmaßen, zu wissen, was man da hätte machen können. Natürlich hätte man irgendwie einen Stürmer rausnehmen können, einen weiteren, um noch irgendwie einen fünften in den Mittelfeldblock zu stellen. Oder du hättest, ja, wie auch immer, aber irgendwie so, dass man halt das Gefühl hat, dass irgendwie nochmal was geändert wird. Wenn man halt sieht, dass die Mannschaften in dem Rahmen, in dem sie halt gerade spielt, irgendwie nicht das Maximum aus diesem Rahmen halt irgendwie rausholt. So. Da kommt dann halt doch irgendwie immer nichts, finde ich. Ich will auch gar nicht sagen, dass es jetzt das Richtige gewesen wäre, aber ich würde es auf jeden Fall irgendwie schon nochmal ansprechen, dass man das halt irgendwie nochmal im Hinterkopf behält, weil ich jetzt schon doch irgendwie mehrfach diese Saison und auch so ein bisschen ja letzte Saison irgendwie schon so wahrgenommen habe.
Ich weiß halt nicht, wenn man. Ich überlege gerade, ob ich das falsch sehe, aber es ist nicht so, dass Paderborn eine hundertprozentige nach der anderen hatte.
Nee.
Sondern es gab halt dieses 2:1, was dann ein Fehler war von Kastenmeier. Bis dahin, das haben wir besprochen, war das halt okay. Ich verstehe das. Und dieses Unwohlsein, das ich ja auch verspürt habe während des Spiels, das lag daran, dass die Spieler in ihrer Körpersprache irgendwas ausgestrahlt haben, was mir nicht gefallen hat. Und da weiß ich nicht, wie man da von außen gut gegencoachen kann. Und ob das ist, glaube ich, keine. Er stellt ja auch um, er bringt ja so Bodka und so weiter und dann Botzek für Zimmermann. Das war schon relativ spät, aber. Ja. Es war so eine komische Kopfsache, das ist jetzt meine Interpretation, die man eigentlich glaubt, dass das halt eben die Spitzenmannschaft von Düsseldorf nicht mehr so hat. Also dass man eben noch kannte aus diesen Situationen aus der ersten Liga, wo die letzten Minuten einfach katastrophal waren, so war das ein bisschen auch. Aber ohne dass halt Paderborn, weil sie halt natürlich schon keine schlechte Zweitligamannschaft sind, aber eben eine Zweitligamannschaft, nicht so viele Chancen kreiert hat. Es hätte halt auch anders ausgehen können. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und ist es aber nicht. Es ist kein gutes Gegenargument, ich weiß, aber ich will das nicht so bei Rösler belassen, sondern ich glaube, da möchte ich noch mehr das, was innerhalb dieser Mannschaft auf dem Platz passiert ist, mit reinnehmen. Mhm. Ich glaube, ich habe sehr viel geredet, aber ich glaube, das ist die Quintessenz dessen, was ich sagen wollte.
Ja, pflichte ich dir auch ein bisschen bei. Also man muss halt auch sehen, so ganz ist dieses Selbstverständnis, ach ja, wir haben jetzt hier den Anschlusstreffer bekommen, es ist der Mitabsteiger SC Paderborn und jetzt kann hier wieder was kippen. So ganz ist dieses Selbstverständnis nicht da, wir kriegen das jetzt schon hin. Wir ziehen uns jetzt zurück und dann setzen wir schon den finalen Konter, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, die zweite Liga ist halt auch einfach eine recht ausgeglichene Liga und da muss man so einen Sieg halt mitnehmen. Ist nicht am Ende, wenn man die letzte halbe Stunde sieht, nicht überzeugend zustande gekommen, aber wenn man am Anfang seine Chancen macht, dann ja, dann diskutieren wir hier ganz anders. Also ich finde einfach, was wir beim letzten Mal schon ein klares Fragezeichen dahinter gesetzt haben, ob Fortuna schon eine Spitzenmannschaft ist. Wir hatten gesagt, es ist ein sehr langer Weg dahin und das hat man auch in diesem Spiel wieder prima gesehen.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, diese letzte halbe Stunde ist natürlich Teil des Spiels, es ist sogar ein Drittel dieses Spiels, aber keiner von uns würde ja sagen, dass es kein verdienter Sieg von Düsseldorf war, auf 90 Minuten gesehen.
Ja, aber wäre halt auch verdient gewesen, den zu vergurken mit der Leistung am Ende, also nach hinten raus. Halt nicht, ja.
Ja, also. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, stimmt.
Genau, ist halt nicht souverän, ist halt noch nicht Spitzenmannschaft.
Fehlen noch 3 Punkte. Und 12 Tore oder 13 oder so.
Oh ja.
Also wenn Fortuna jetzt 13-0 gegen Braunschweig gewinnt.
Jo, und wo wir beim nächsten Gegner wären.
Wollen wir das Spiel mal abschließen?
Ja, ich glaube schon.
Sehr lange drüber gesprochen.
Habt ihr noch was?
Ja, ich würde sagen, wir schauen dann halt schon mal auf das Spiel gegen Braunschweig, das am nächsten Montag um 20.30 Uhr wieder, wie gesagt, montagsabends stattfinden wird.
Mit Tusche.
Mit Tusche, wir freuen uns auf jeden Fall schon wieder sehr drauf.
Und ich werde das nochmal recherchieren, ob der wirklich nur montags da ist. Ich habe da doch jetzt andauernd geguckt. Ich gucke doch sonst keine Fußballspiele.
Ja, aber der kommentiert halt nicht mit. Das ist dieses klassische, das ist dieses Setup am Montag, ist halt schon speziell. Normal, da hast du ja dann irgendwie den Feldmann oder halt Dahlmann, deinen geliebten Dahlmann, da sitzt und denkst dir halt auch. Wir könnten jetzt auch noch eine eigene Folge darüber machen, dass tatsächlich die Zweitliga-Kommentatoren von Sky nochmal eine Klasse schlechter sind als die in der ersten Liga. Was eine eigene Leistung ist.
Aber es gab einen, der irgendwann mal gut war. Ich glaube, ich suche das nochmal raus.
Die haben auch gute Leute, aber.
Der hatte so den Anschein, also man hatte das Gefühl, dass er schon Fortuna-Spiele gesehen hat und sich damit beschäftigt hatte. Aber das nur am Rande.
Gut, also wir freuen uns auf jeden Fall auf Tuschel am nächsten Montag und freuen uns auf das Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Und ja, wenn die Fortuna dieses Spiel auch noch gewinnen sollte, müssen wir vielleicht diese Spitzenmannschaft-Debatte doch nochmal hervorholen. Weil die Fortuna hat jetzt 5-mal in Folge in der Liga gewonnen. Und wenn sie jetzt gegen Braunschweig gewinnen würde, würde sie damit einen Vereinsrekord egalisieren. Hallo. Aus der Zweitligasaison 88-89. Und
wie man so ein Spiel jinxen kann, das ist einfach Anlauf eingebaut.
Braunschweig der Liga-interne Viertligist ist das.
Okay, weiter geht's. Danke, hörte sich ganz super an, wie du angefangen hast, Lu.
Ja, es würde also ein Vereinsrekord von 6 Ligen in Folge werden, gewinne man am nächsten Montag gegen Eintracht Braunschweig. Und die Chancen dafür stehen ja gar nicht so schlecht. Bei Braunschweig sieht es nicht so richtig gut aus. Nachdem die Ära Thorsten Lieberknecht vor 2 Jahren oder mittlerweile fast vor 3 beendet wurde, ist der Verein ja irgendwie immer weiter nach unten getorkelt. Stand im Mai 2019 ganz knapp vor der Vierklassigkeit. Am Ende hat ein Tor gefehlt. Und hat es dann irgendwie gerade geschafft, die dritte Liga zu halten, ist dann im nächsten Jahr aufgestiegen und ist jetzt in der ersten Saison in der zweiten Liga mittlerweile nach gutem Start auf Platz 15 abgerutscht. Das Team von Trainer Daniel Mayer versucht vor allen Dingen kompakt zu stehen und dann über die Flügel zu kontern. Allerdings hat man entgegen dem, was man sich eigentlich vorgenommen hat, nämlich das kompakte Verteidigen, mittlerweile die schwächste Abwehr der Liga. Wobei das oft auf individuelle und nicht auf systemische Fehler zurückzuführen ist. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben bei den Braunschweigern. Eine Schwachstelle, die man bisher so ein bisschen ausmachen kann, ist, dass man in dem 4-2-3-1-System, mit dem man spielt, auf den beiden offensiven Außenpositionen Spieler hat, die wenn sie schon Außenstürmer sind, ihre Stärken vor allem in der Offensive haben, aber das halt besonders. Also Da ist es immer mal wieder möglich, in den Raum hinter die beiden Spitzen zu kommen. Die sind hinter die beiden Außenstürmer zu kommen. Die sind, wie gesagt, beide offensiv nicht ganz, defensiv nicht ganz so stark. Da ist immer wieder was möglich. Außerdem, wenn der Zehner, und damit kündige ich jetzt hier schon mal den absoluten Schlüsselspieler an, Martin Kubilanski, wenn der spielen sollte, der ist eigentlich defensiv noch schwächer. Auf den muss man allerdings in der Offensive ganz, ganz stark aufpassen. Ja, den Kubilanski habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen in dem 4-2-3-1-System, der Zehner, und der ist halt wirklich auch noch so ein richtiger klassischer Zehner, der halt alle Standards schießt, über den halt einfach alles läuft, der ist von den offensiven Fähigkeiten locker ein Erstligaspieler. Aber obwohl er offensiv so stark ist, sitzt er dann trotzdem häufiger diese Saison auf der Bank, einfach weil er halt nicht genug im Kollektiv mitarbeitet. Und ja, dann entscheidet man sich eben oft für die defensivere Variante.
Aber so aus Allürengründen oder...
Also ich will ja jetzt nicht über die Mentalität des Spielers urteilen, das ist halt einfach seine Spielweise. Ja, auf den Außenpositionen sind die schon angesprochenen Spieler, einmal auf links Marcel Bär, der ist vor allem so ein Spieler, der eher die Linie rauf und runter rennt und dann irgendwie mal flankt, ist aber auch trotzdem sehr torgefährlich. Auf der rechten Seite Fabio Kaufmann, das ist eher so ein etwas direkterer Spieler, der dann nach innen zieht und eigentlich nochmal wie viel torgefährlicher ist, gerade auch einen ganz guten Lauf hat. Ganz vorne drin, wir kennen das wie jede Woche, der Wandspieler Nick Proschwitz. Auch noch aus Paderborn. Die Geschichte kann man jetzt, glaube ich, hier muss man jetzt nicht, glaube ich, nicht noch mal extra ansprechen, warum der bei Paderborn in einer sehr guten Phase, die er da hatte, gegangen wurde. Die Doppel-Sechs, einmal der defensivere Part ist Patrick Kammerbauer, der etwas offensivere Part, der Strukturgeber ist Felix Groß. Kennt man ja natürlich auch, muss man nicht noch sprechen, von und so weiter. Die beiden Außenverteidiger sind einmal links Lasse Schlüter, rechts Robin Ziegele. Und in der Innenverteidigung haben jetzt immer auf der linken Position in der Innenverteidigung Yannis Nikolaou, wahrscheinlich der stärkste Defensivspieler, den die Braunschweiger so haben, und Dominik Wüthra gespielt. Allerdings hat man jetzt letzte Woche von Arminia Bielefeld Brian Behrendt verpflichtet.
Wie Brian Behrendt?
Brian Behrendt. und der soll jetzt eigentlich... In der Innenverteidigung Nikolaou ersetzen, damit Nikolaou auf die Doppel-Sechs rücken kann. Es ist noch nicht so ganz klar, ob Behrendt jetzt sofort ins kalte Wasser geworfen wird, aber ich würde eigentlich davon ausgehen. Das heißt, dann hätte man halt Nikolaou so ein bisschen auf der defensiven Sechser-Position, und das ist eigentlich auch seine angestammte Position, und das würde, glaube ich, den Braunschweigern einfach noch ein Stück defensive Qualität hinzufügen, die sie bisher nicht gehabt haben. Also man hat sich da, glaube ich, sehr, sehr glücklich gezeigt, dass man da halt Behrendt, also quasi einen Spieler mit bisschen Erstliga-Erfahrung halt bekommen hat. Ja, und wie gesagt, dadurch würde dann halt Nikolaou frei werden, um halt auf der Doppel-6 zu spielen. Mehr Stabilität für Eintracht. Ob das dann halt auch vom ersten Moment an so umgesetzt wird gegen Fortuna.
Erwartet irgendwer eine Überraschung am nächsten Montag?
Ergebnistechnisch oder?
Nein, aber von der Aufstellung der Fortuna und wie man das Spiel angeht.
Ja, also es wird nicht das gleiche Spiel werden können wie gegen Paderborn. Also ich gehe erstmal davon aus, dass sich Braunschweig versuchen wird, aufs Verteidigen zu konzentrieren. Wobei die auch schon mit dem Rücken zur Wand stehen, tabellarisch. Ne?
Ja, aber was man auf jeden Fall noch dazu sagen kann, was tatsächlich heutzutage ja eigentlich nichts mehr zählt. So, man sagt halt, es sind eh keine Fans im Stadion, deshalb gibt es auch keine Teams, die irgendwie von ihren Fans und vom heimischen Rasen besonders profitieren. Das ist bei Braunschweig schon so. Die haben halt von den 12 Punkten 10 zu Hause geholt. Also sind jetzt zu Hause gar nicht so schwach.
Ja.
Aber ich gehe jetzt rein aufstellungsmäßig, ist das für mich schwer zu beurteilen.
Wie ja, Abelkamp ist wahrscheinlich fraglich, ne? Der ist jetzt irgendwie, kann nicht am Training teilnehmen gerade.
Ja, bis Montag. Ist für mich ein Indiz, diese Frage und die Antwort darauf, dass Fortuna eben eine Stammelf gefunden hat.
Ja.
Man kann auch überlegen, ob da auf der Linksverteidigerposition was passiert mit Kreins, aber irgendwie so schlecht war das eben auch nicht.
Überhaupt und Kutris nicht. Dann auch nicht so.
Nee. Also haben wir jetzt auch gar nicht so angesprochen. Kutris hat mir überhaupt nicht gefallen gegen Paderborn. Nee. Der hatte keine einzige gute Aktion. Ja. Das war der ständig im Timing zu spät, immer so die Laufwege nicht richtig gestimmt, nicht ganz richtig gestanden. Also da hätte ich große Bauchschmerzen, den aufzustellen, sogar ehrlich gesagt. Also ich gehe fest davon aus, dass Kreins spielen wird. Bedingt. Und ja, man hat dann einfach jetzt das Problem, wie du es schon ansprichst, man hat jetzt halt die Stammelf gefunden und sobald man da halt den einen oder anderen rausnimmt, hast du halt einen großen Qualitätsabfall. Ne? Also wenn jetzt halt Appelkamp nicht spielen kann, hast du ein Problem.
Wollte man da nicht noch jemanden verpflichten?
Trigger mich.
Apropos verpflichten, also Rechtsverteidiger, darüber können wir nochmal reden, vielleicht nächste Woche. Aber ist egal.
Ja, ich glaube auch, wir haben jetzt auch schon relativ lange gesprochen, sodass wir jetzt nicht nochmal in diesen Weg halt abbiegen müssen. Wenn wir dann vielleicht mal ein bisschen kürzer bleiben, wenn wir das Spiel gegen Braunschweig besprechen, können wir das ja vielleicht nochmal tun. So oder so wird uns da, glaube ich, diese Transferthematik den Januar über sowieso hier im Podcast noch begleiten, würde ich.
Meinst du? Ja. Was soll denn?
Also. Welches 16-jährige Talent muss denn noch langfristig an den Verein gebunden werden?
Oder also gibt es eigentlich Neuigkeiten zu Kindern Karamanskaya?
Ja, richtig.
Ja. Das ist, ich hätte mal was zu sagen können gestern.
Das ist ja neben Tusche, der mich ja schon hart triggert, diese beiden Typen, die diesen Transfer-Update bei Sky machen.
Das könnten wir eine ganze Sendung machen. Ja.
Aber starkes Statement.
Das häufiger passiert, oder das habe ich noch nicht gesehen, aber das war, also das sah ja irgendwie so aus, als ob man halt irgendwie gerne so aussehen würde, wie halt wie es halt auch bei englischen Fußballberichterstattungen irgendwie gemacht wird. Aber das war ja absolut dilettantisch. Machen die das immer schon?
Ich weiß es, also diese beiden Nasen, die das bei dieses Transfer-Update machen, das machen die schon länger.
Um Himmels Willen.
Ja, und das ist halt auch wirklich, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich will jetzt auch nicht schlecht über andere Menschen reden, aber wenn ich mich aufregen will, schaue ich mir die halt an. Und denke mir... Ja.
Ah, aber das sind im Prinzip die Stichworte, die ihr mir nochmal zugeworfen habt. Also bei absolut dilettantisch und machen die das schon immer. Also falls ihr wollt, folgt uns auch auf Twitter. Und wir sind aus. Jetzt müsst ihr mir helfen.
Aus Exil.
Aus Exil, genau.
Was danke. Zu beweisen war.
Ja.
Wunderbar, es ist wirklich, also Ad aus Exil auf Twitter, exil@fortuna-podcast.de.
Danke.
Ist die E-Mail-Adresse. Wenn ihr die denkt, boah, die sind so gut, die sind so gut wie die vom Transfer-Update oder wie Tusche.
Ja.
Könnt ihr uns auch auf da, wo ihr uns ein paar Sterne hinterlassen könnt, auf Apple Podcast oder weiß ich nicht wo, auch ein paar Sterne hinterlassen. Wir sind auch offen, wenn ihr denkt, oh, das ist mir ein bisschen zu Tusche, ja, dann könnt ihr das auch sagen, das ist schon okay. Ich habe noch einen Rausschmeißer, soll ich noch einen Rausschmeißer erzählen?
Ja, bitte, okay. Unbedingt.
Bei dem Paderborn-Spiel gab es einen überraschend emotionalen Moment für mich, nämlich als Prinz Owusu eingewechselt worden ist, der dann ja auch in diesem Kopfball-Bingo da den letzten Ball hatte, den kenne ich noch aus seinen zwei Saisons beim TSV 1860.
Hi.
Und Owusu hat Ende Februar 2020 beim Spiel gegen Chemnitz das spielentscheidende 4:3 gemacht in der 92. Minute. Und das war das letzte Spiel, bei dem ich war. Also mit Owusu verbinde ich Mein letzten Stadionbesuch, bevor dann Corona uns sehr hart getroffen hat, es war, ich erinnere mich daran, in der Kneipe, in der man saß und das Bier getrunken hat vor dem Spiel und dann auch auf den Rängen schon Thema Corona. Aber das 4-3 und das Tor von Owusu hat das alles überlagert und wenig später war es das dann mit Live-Fußball im Stadion. Kein schöner Rausschmeißer, aber irgendwie musste ich daran denken, als er eingewechselt worden ist. Es ist fast ein Jahr jetzt. Und naja, hoffen wir mal, dass es mal wieder so sein wird, dass man wieder ins Stadion gehen kann, irgendwann.
Oh ja. Ja gut, hoffen wir auch, dass wir nächste Woche wieder einen weiteren Sieg hier zu bereden haben, um es jetzt nochmal endgültig zu jinxen. Und damit wünschen wir euch allen eine gute Woche. Und ja, wir hören uns ja nächste Woche dann wieder hier.
Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.